Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Da braut sich was zusammen. In Gazastadt sind tausende Palästinenser auf die Straße gegangen heute. Sie haben US-Flaggen verbrannt und Fotos von Donald Trump. Und Israel hat seine Truppen verstärkt im Jordantal. Das sind die ersten Reaktionen auf den Nahostplan, den Trump heute vorgestellt hat. Im Prinzip hält er fest an einer Zwei-Staaten-Lösung. Und dann kommt das Aber.
Die bange Frage lautet, wenn weite Teile der bis dato als illegal geltenden Siedlungen jetzt israelisches Staatsgebiet werden, was bleibt dann noch für die Palästinenser übrig? Der Teufel steckt im Detail. Mein Fazit zunächst mal, ich habe den Eindruck, Israel bekommt seine Forderungen erfüllt und für die Palästinenser bleiben die Hürden weiterhin hoch.
Das ist erstmal die kurze Einschätzung von unserem Washington-Korrespondenten Thilo Kössler, der euch gleich die zentralen Punkte des Nahostplans zusammenfassen wird. Im frischen Podcast vom Update. Heute ist Dienstag, der 28. Januar. Außerdem möchte ich euch einen attraktiven Apfel vorstellen.
It's an attractive apple, sort of a darkish red with a yellow background.
It's an attractive apple, wie das klingt, ne? Das war gerade Kate Evans von der Washington State University. Die hat einen Apfel mitentwickelt, der angeblich ultraknackig sein soll und den ihr ein Jahr lang im Kühlschrank vergessen könnt, ohne dass er ranzig wird oder Beine bekommt. Ob dieser Apfel wirklich hält, was er verspricht, wir haben den Test gemacht. Und den bekommt ihr natürlich in dieser halben Stunde. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Für Donald Trump ist das klar. Er ist ganz nah dran an einem Frieden im Nahen Osten.
No matter where I went, they say Israel and the Palestinians, they have to make peace before you can really have peace in the Middle East. So I think we're relatively close, but we have to get other people to agree with it also. I will say many of the Arab nations have agreed to it. They like it. They think it's great. They think it's a big start.
Der Jahrzehnte, Jahre alte Nahostkonflikt zwischen Israel und Palästina. Trump will ihn lösen. Er sagt, man sei nah dran am Frieden und dass eben auch viele arabische Staaten diesen Plan mögen würden. Er hat sich heute unter anderem mit Benjamin Netanyahu getroffen in Washington und den Plan für den Nahen Osten vorgestellt. Dann gucken wir uns das Ganze doch mal genauer an, zusammen mit unserem Washington-Korrespondenten Thilo Kössler. Thilo, was sind die wichtigsten Punkte in diesem Plan?
Ich probiere mal tatsächlich die wichtigsten Punkte zusammenzufassen, Sonja, denn es ist ja ein unglaublich komplexes Thema. Im Prinzip soll die Zwei-Staaten-Lösung erhalten bleiben unter Bedingungen. Die Zwei-Staaten-Lösung, das war die Lösung, die von der internationalen Staatengemeinschaft immer favorisiert worden ist, seit dem Abkommen von Oslo. Die Palästinenser müssen die Bedingung erfüllen, auf Gewalt zu verzichten, nicht mehr den Terror zu finanzieren und dem Hass ein Ende zu machen. Es soll eine vierjährige Übergangsphase geben, in der alle Einzelheiten ausgehandelt werden sollen. Und zwar bilateral zwischen Israel und den Palästinensern. Da soll es auch einen Siedlungsstopp auf der israelischen Seite geben. Es soll also einen Palästinenserstaat geben mit Ost-Jerusalem als Hauptstadt. Und Donald Trump hat versprochen, das palästinensische Gebiet zu verdoppeln. Das wird man sich genau ansehen müssen, um welche Gebiete es sich da handelt. Denn gleichzeitig will Donald Trump die Souveränität über große Siedlungsgebiete im palästinensischen Westjordanland anerkennen. Von Annexion war da nicht die Rede, aber der Gedanke schießt natürlich jeden Nahostbeobachter sofort durch den Kopf, sollen hier israelische Gebiete werden. Die bange Frage lautet, wenn weite Teile der bis dato als illegal geltenden Siedlungen jetzt israelisches Staatsgebiet werden, was bleibt dann noch für die Palästinenser übrig? Der Teufel steckt im Detail. Mein Fazit zunächst mal, ich habe den Eindruck, Israel bekommt seine Forderungen erfüllt und für die Palästinenser bleiben die Hürden weiterhin hoch.
Trump hat ja eben auch nur mit der israelischen Seite gesprochen, nicht mit den Palästinensern. Welche Absichten hat er da?
Ja, das ist in der Tat auffallend. Da steht also Donald Trump mit Benjamin Netanyahu auf der Bühne. Die ganze Veranstaltung beginnt mit einem langen Handschlag, mit viel Schulterklopfen zwischen beiden. Die Botschaft ist klar, zwischen uns passt kein Blatt Papier. Das macht die Palästinenser natürlich misstrauisch. Das dokumentiert eine gewisse Einseitigkeit, die dieses Abkommen hat. Für sie sind die USA kein ehrlicher Makler mehr. Sie befürchten einseitige Vorteile für Israel. Und was könnte die Absicht Donald Trumps sein? Nun ja, Israel aus dem internationalen Druck, internationale Verhandlungen zu befreien und Israel bilaterale Abkommen zu ermöglichen, die, man muss befürchten, nicht auf Augenhöhe stattfinden werden.
Warum hat Trump diesen Plan eigentlich ausgerechnet jetzt präsentiert?
Ich glaube, da gibt es ein gemeinsames Interesse zwischen Donald Trump und Benjamin Netanyahu. Sie wollen von natürlich auch von ihren jeweiligen Problemen zu Hause ablenken, mal abgesehen von ihrem gemeinsamen Interesse einer Regelung in ihrem Sinne im Nahen Osten. Benjamin Netanyahu ist mit Korruptionsvorwürfen konfrontiert, Donald Trump mit einem Impeachment-Verfahren. Beiden Seiten ist es recht, jetzt mit ihrer Initiative das heimische Publikum mal mit anderen Themen zu beglücken. Denn beide stehen vor Neuwahlen. Benjamin Netanyahu am 2. März, Donald Trump am 3. November. Und beide Seiten erhoffen sich natürlich, mit diesem Nahostplan im Wahlkampf punkten zu können. Denn die außenpolitische Bilanz von Donald Trump, man weiß es, sieht nun wirklich nicht toll aus.
Donald Trump hat heute seinen Nahostplan vorgestellt. Zentrale Punkte daraus habt ihr bekommen von Thilo Kössler. Und wir gucken jetzt weiter. Ist es wirklich eine Chance, dieser Plan, für den Frieden im Nahen Osten? Oder kann das gegebenenfalls für noch mehr Gewalt in der Region sorgen? Einschätzungen dazu bekommt ihr jetzt von Benjamin Hammer. Das ist unser Korrespondent in Tel Aviv. Benjamin, was waren denn bisher die Reaktionen in den israelischen und palästinensischen Medien auf den Plan von Trump?
Also das variiert natürlich von beiden Seiten so viel. Ich muss mir erstmal eine Übersicht bilden, um ehrlich zu sein. Aber ich kann dir sagen, dass ein Kommentator beim Fernsehkanal 12 diesen Trump-Plan, ich zitiere, Israels feuchten Traum genannt hat. Sprich, da wurde so viel aus Sicht dieses Kommentators für Israel gemacht und geplant in diesem Deal, in diesem Plan, in diesem Vorschlag, dass das doch schwer pro-israelisch sei. Ja, und auf palästinensischer Seite kann ich dir sagen, dass in Ramallah, das ist der Sitz der palästinensischen Autonomiebehörde nördlich von Jerusalem, schon die ersten Fotos, die ersten Bilder von Donald Trump brennen.
Wie gut oder schlecht kommen denn die israelische und die palästinensische Seite weg bei diesem Vorschlag?
Das ist in einer kurzen Zeit schwierig zu analysieren, zu erklären. Ich habe jetzt gerade auf meinem Computer den Plan aufgemacht, über 100 Seiten. Aber du hast ja Jerusalem angesprochen und da wurde doch immer wieder betont, undivided capital Jerusalem für Israel. Damit ist auch Ost-Jerusalem gemeint. Trump hat dann was von Eastern Jerusalem gesprochen. Das könnte mal die palästinensische Hauptstadt werden. Aber Jerusalem, wie wir es heute kennen, würde ich jetzt mal sagen, das soll bei Israel bleiben. Und das ist für die Palästinenser eine rote Linie. Die wollen den Ostteil Jerusalems für ihren eigenen Staat. Und ich kann mir keinen palästinensischen Anführer vorstellen, der dem zustimmen würde. Ja, und dann ist da schon was Historisches passiert heute. Wir dürfen nicht vergessen, Obama, Clinton, Bush, die ganzen Präsidenten in der Vergangenheit haben im Grunde immer gesagt, lieber Israelis, ihr müsst die Siedlungen, zumindest die kleinen oder auch extremistischen, die müsst ihr verlassen. Und heute hat Trump nochmal gesagt, kein einziger Palästinenser, aber auch eben kein einziger Israeli muss sein Haus verlassen. Und das bedeutet, dass viele kleine, völkerrechtlich illegale Siedlungen im Westjordanland, die bleiben. So gesehen kommt Israel sehr gut weg.
Was meinst du denn, befriedet dieser Plan den Nahostkonflikt oder passiert vielleicht das Gegenteil, dass er diesen Konflikt vielleicht noch schlimmer macht?
Also um es ganz klar zu sagen, ich wünschte natürlich, dass die Palästinenser einen kühlen Kopf bewahren, auch wenn ich teilweise nachvollziehen kann, dass sie außer sich sind. Ich hoffe, dass es ruhig bleibt, aber was wir so hören und die Warnungen, das könnte schon dafür sprechen, dass wir eine neue Phase der Gewalt sehen. Die Drohungen gibt es, die gehen bis zu einer neuen Intifada. Damit muss man aufpassen mit dieser Warnung, denn die Palästinenser haben natürlich auch Interessen. Da gibt es auch Deals, die im Hintergrund jeweils gemacht werden, zum Beispiel zwischen der Hamas im Gazastreifen und Israel. Aber ich denke schon, dass wir in den nächsten Tagen zumindest gewaltsamen Protest seitens der Palästinenser sehen werden.
Benjamin Hammer mit Reaktionen aus Israel und Palästina auf den Nahostplan von Donald Trump.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Cosmic Crisp. Das klingt wie eine Band, die gerade einen Grammy gewonnen hat, ist aber ein Apfel. Aus den USA. Cosmic Crisp ist teuer. Zwei Äpfel kosten so umgerechnet ungefähr 4,50 Euro. Er soll crisp sein, also knackig, und besonders lange frisch bleiben, angeblich ein Jahr. Unsere persönliche Deutschlandfunk-Nova-Vorkosterin Katharina Wilhelm wird jetzt in Los Angeles live und in Farbe in diesen Apfel in Cosmic Crisp reinbeißen. Bitteschön.
Alles klar.
Oh, Ja. Hm. Katharina,
jetzt kann ich natürlich nicht mehr mit euch talken, weil ja, ich habe mir den Mund voll.
Ich kann ja mal sagen, für mich hat es knackig geklungen, ganz ehrlich. Also es war schon,
er ist knackig.
Ist crisp, ja?
Er ist crisp.
Okay.
Er ist knackig und jetzt habe ich den Mund voll.
Macht
das heißt,
nichts.
Du musst gleich die nächste Frage stellen.
Ja, das
und
mach
ich schluck schnell runter.
Kau erstmal. Ich glaube, er ist rot. Er hat so ein paar kleine gelbe oder weiße Pünktchen irgendwie, habe ich noch gehört. Ne? Und er schmeckt wie? Was sagst du, außer dass er knackig ist?
Also er schmeckt gut. Er schmeckt wie ein Apfel, ein typischer Apfel finde ich für mich und sehr süß. Also nicht säuerlich, sondern eher so ein süßer Vertreter. Sehr lecker. Mir ist eben schon die ganze Zeit das Wasser im Mund zusammengelaufen, weil ich wusste, ich muss da gleich reinbeißen.
Aha, hast du Hunger, okay.
Ja, natürlich, der wird auch gleich aufgegessen.
Und dieser Apfel soll ein Jahr lang frisch bleiben?
Ja, das versprechen sozusagen die Wissenschaftler, die diesen Apfel ja mitentwickelt haben. Das ist im Prinzip sehr praktisch, vor allem für die Obstbauern hier ja in den USA. Das meiste Obst oder die meisten Äpfel werden ja in Washington State, also an der Westküste, gezüchtet und dann in den Rest des Landes weiter transportiert. Und da ist es natürlich toll, wenn man so einen robusten Apfel hat, mit einer recht knackigen, also mit einer harten Schale auch, dem nicht so viel passieren kann. Und eine lange Lagerung ist natürlich auch unglaublich praktisch.
Und dieser Apfel ist wirklich extra gezüchtet worden daraufhin?
Der ist extra gezüchtet worden daraufhin. Also es gab den Honey Crisp, also einen sehr süßen und auch knackigen Apfel. Den wollte man aber etwas verbessern, weil dieser Apfel so relativ schnell braune Flecken bekommen hat. Und dann hat man sich irgendwann vorgenommen, das war vor 20 Jahren, dass man diese Apfelsorte verbessern möchte und mit dem Enterprise kreuzen möchte. Enterprise ist auch ein roter Apfel, der aber sehr widerstandsfähig ist. Und dann hat man das nach einer ganz traditionellen Methode gemacht. Gregor Mendel, wem es noch was sagt, Biounterricht 12. Klasse. Man hat also tatsächlich über sehr, sehr viele Jahre lang die besten Eigenschaften genommen und immer wieder kreuzgezüchtet und dann ist eben der Cosmic Crisp herausgekommen. Cosmic, ja, weil er diese Sternchen, die so ein bisschen ja eben an Sterne erinnern sollen, an den Weltraum ein bisschen erinnern sollen, weil er eben diese Farbe hat und diese Besonderheit.
Und welche Wissenschaftler waren jetzt daran beteiligt? Wer hat da dran rumgewerkelt?
Das sind die Wissenschaftler von der Washington State University, die eben natürlich in diesem Apfelanbaugebiet auch mittendrin sozusagen sind und die eine ganze Abteilung haben, die sich auf Äpfel spezialisiert hat. Und die haben zusammen mit Landwirten vor Ort diesen Apfel entwickelt.
Was ist denn jetzt dein Fazit? Also wir haben ja eben schon gehört, schön knackig, ne? Du sagst, es schmeckt auch typisch nach Apfel. Riecht der eigentlich auch nach irgendwas? Oder wie...
Also ich finde, der riecht nicht besonders, ehrlich gesagt. Ich finde, es ist ein okayer Apfel. Der hat jetzt auch tatsächlich den Weg in meine Küche gefunden, weil der mittlerweile tatsächlich ganz gut verfügbar ist. Der ist süß und ja, er lagert auch lange. Es ist nicht mein Favorit. Ich sage ganz ehrlich, ich vermisse den deutschen Boskop-Apfel. Der ist nämlich schön sauer. Ist eine ganz andere Art. Also im Prinzip, wenn ich könnte, würde ich den eher kaufen. Aber in Amerika steht man halt vor allem auf dieses Knackige, auf süße Äpfel und deswegen kommt er hier gut an und er wird sehr gut vermarktet. Und ich glaube letzten Endes deswegen kaufen den hier auch viele Menschen.
Wie sieht's denn aus, wenn wir den auch irgendwann mal in Deutschland probieren können?
Also momentan gibt es wohl noch keine Bauern, die den bei uns anbauen können. Man muss ja dann auch die Lizenzen, die Rechte und diese Samen kaufen und erwerben. Aber es gibt auf jeden Fall, habe ich gelesen, schon in Europa einige Interessenten. Ich nehme an, der wird auch irgendwann rüberschwappen, so wie der Red Delicious andere Apfelsorten, die es in den USA ja geschafft haben, so einen Hype auch auszulösen, richtigen Apfelhype. Und deswegen glaube ich, dass wir in den nächsten Jahren auch den Cosmic Crisp in Deutschland kaufen können.
Katharina, dann du hast ja noch Hunger, beiß noch mal kräftig rein. Ich wünsche
ja, vielen Dank.
Guten Appetit, lass es dir schmecken.
Mach ich. Dankeschön.
Ja, bitte, gerne. Yum, yum, genau. Also der neue Apfel, der gerade ein bisschen gehypt wird in den USA, ist Cosmic Crisp. Wir haben gerade gehört, schmeckt ganz gut, aber man muss jetzt auch nicht komplett deswegen ausrasten.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Bald ist Zahltag.
This is the future of bank.
Wir kämpfen alle an den harten Bandagen. Wir haben alle Grenzen überschritten.
Macht ihr was Illegales?
Sonst macht ihr mal nicht in deinen Asiatenhäuschen.
Angst und Panik lassen dann immer die falsche Entscheidung treffen.
Das ist ein Ausschnitt aus der zweiten Staffel von Bad Banks. Ab Samstag laufen die neuen Folgen im ZDF und schon am Donnerstag auf Arte. Wir haben uns schon mal durch die ganzen Trailer geklickt und uns gefragt, ist das eigentlich alles fiktiv? Wie die deutschen Banken in Bad Banks ihr Geld verdienen mit illegalen und unehrlichen Geschäften? Oder ist da auch was Wahres dran? Und das klären wir jetzt mit unserem Deutschlandfunk Nova Wirtschaftsjournalisten Viktor Goidger. Hallo Viktor.
Hi, grüß dich.
Viktor, damit wir alle auf demselben Stand sind, ich fasse das nochmal ganz kurz zusammen. Bad Banks Staffel 1 hört auf mit der Finanzkrise und Staffel 2 steigt ein 6 Monate später. Es gibt härtere Auflagen für die Banken und deshalb suchen sie nach neuen Geldquellen.
Investmentbanking ist tot.
Es gibt ein Fintech namens Green Wallet, die investieren ausschließlich in nachhaltige Fonds.
Was interessiert mich jetzt diese Öko-Scheiße?
Es ist ziemlich einfach, einen Idealisten von unserem Unternehmen zu überzeugen. Das ist das erste Mal, dass echte Karrieristen bei uns auftauchen. Danke.
Viktor, wenn ich es richtig verstanden habe, da stecken 2 Sachen drin. Einmal Investment und nachhaltige Fonds. Klappern wir vielleicht erstmal das Investment ab. Ist das wirklich tot?
Naja, den Eindruck kann man schon bekommen. Die Deutsche Bank zum Beispiel hat den eigenen Aktienhandel in diesem Jahr fast komplett zusammengestrichen. Auch viele andere Banken international entlassen Leute im Investmentbereich. Denn das Problem ist eben, dieses Investmentgeschäft, das läuft mal so und mal so, eben immer je nachdem, wie die Märkte halt gerade laufen. Und dazu kommt, wenn die Banken rumspekulieren, dann müssen sie für solche Geschäfte jetzt nach der Finanzkrise einen Sicherheitspuffer hinterlegen, an Cash auf die Seite schieben. Der liegt dann nutzlos rum. Das ist auch nicht so toll. Aber totsagen würde ich es nicht, weil Investment heißt eben nicht nur, dass da Leute in einem riesigen Handelssaal rumschreien und mit Aktien handeln, sondern Investment heißt bei Banken immer auch, zum Beispiel Unternehmen zu helfen, an die Börse zu kommen. Da kann man schöne Beratungsgebühren kassieren. Und das Geschäft, das ist schon noch attraktiv für die Banken.
Dann gucken wir uns Punkt 2 an. Die nachhaltigen Fonds treffen auf die Bankenwelt. Ist das im echten Leben auch so ein Clash, also dass die so hart aufeinander prallen, nachhaltige Fonds und Investment?
Ja, also vielleicht vor ein paar Jahren hätte ich das noch unterschrieben. Da hinkt die Serie ein bisschen ihrer Zeit hinterher. Heute kann es sich keiner mehr erlauben zu sagen, wir sind nicht grün. Also wer heute sagt, Kohle und Rüstung, das finden wir so richtig knorke, der ist nicht mehr aus dieser Zeit auch in der Finanzindustrie. Weil es geht ja auch ums Geld. Wenn ich jetzt massiv zum Beispiel in Kohle investiere, die politische Regulierung immer stärker wird, was Kohle angeht, immer strenger wird, dann habe ich auf Sicht von vielleicht 10, 20 Jahren ein echtes Problem. Dann geht es auch um mein Geld als Bank. Also dieses Gegeneinander, das würde ich so nicht unterstreichen. Aber da ist schon auch ziemlich viel Doppelmoral drin. Neulich war ich auf einer Konferenz zu grüner Geldanlage und was haben sie da serviert? Ja, schöne Steaks, ne?
Ja, okay, da könnte man durchaus einen kleinen Widerspruch vermuten. Aber Viktor, lass uns doch mal gucken, was heißt das denn jetzt für die Bankenwelt? Wird da wirklich so hart gegeneinander gekämpft, wie das so bei Bad Banks gezeigt wird?
Naja, Banker haben sich noch nie was geschenkt. Besonders zimperlich geht's in der Branche nicht zu. Klar, das ist eine Serie. Aber wir sehen's zum Beispiel gerade aktuell im Geschäft mit Krediten für deutsche Unternehmen. Da geht's richtig rund. Das war klassisch mal das Geschäft zum Beispiel der Commerzbank. Und jetzt kommen eine Menge ausländische Banken, französische Banken, US-Banken und sagen, ach so, deutsche Mittelständler, denen Kredite geben, ist doch toll. Wir hätten gern auch was von dem Kuchen ab. Da ist ein richtiger Kampf um die Marktanteile entstanden. Den könnte man eigentlich auch mal verfilmen.
Dann gucken wir uns noch einen Aspekt an, auch natürlich aus Bad Banks, Gegenwart oder Zukunft. Das ist ja ein Thema.
Es gibt Menschen, die glauben, sie bauen eine bessere Zukunft. Wir nennen sie Idealisten.
Ich werde Dinge immer reparieren. Immer aufbauen.
Und dann gibt es uns. Wir geben der Zukunft einen Preis.
Du wirst Dinge immer zerstören.
Was glaubst du, Viktor, was haben die Banken nach der letzten Finanzkrise gelernt?
Ja, also die Banken stellen sich hin und geben groß den Geläuterten. Aber schauen wir mal allein in die Zeitungen der letzten Woche. Also allein die letzten 7 Tage. Vorwürfe gegen die Deutsche Bank, weil die vor knapp 10 Jahren mit sogenannten Sonderzahlungen um, ich sag mal, besonders vermögende Klienten geworben haben soll. Das war wohlgemerkt nach der Finanzkrise. Oder die altehrwürdige Privatbank Warburg, deren Name taucht immer wieder auf, wenn es um fragwürdige Dividendengeschäfte geht. Naja, und die Finanzkrise, das wissen wir auch, die hat begonnen, weil man Schrottkredite zusammengebündelt hat, ein Schleifchen drum gemacht hat, gesagt hat, super sicher das Ganze. Naja, und jetzt darfst du dreimal raten, was man heute wieder munter macht. Schrottkredite in einen Topf, Schleifchen drum und sagen, alles topsicher. Aber eins muss man sagen, die Aufseher schauen besser hin, die schauen härter hin, die gehen härter rein. Also von der Seite der Aufsicht hat sich was verbessert.
Kurzer Ausblick noch in Richtung Zukunft. Wie könnte die denn aussehen für die bisherigen Banken?
Ja, drei Ideen habe ich mitgebracht. Das eine ist, man kann superreichen Kunden was aufschwatzen, kann sagen, man kann die begleiten, da lässt sich eben gut Geld verdienen, weil die vielleicht nicht auf jeden Cent schauen. Zweiter Punkt wäre, Filialen braucht man als Privatkunde eigentlich nicht mehr, weg damit. Dritter Punkt, Digitalisierung. Wenn ich zum Beispiel gemeinsame Sache mit Google mache, das macht eine US-Bank jetzt, dann kann ich vielleicht, das weiß man jetzt in dem Fall nicht, aber vielleicht könnte ich irgendwann auch auf deren Datenschatz zugreifen und dann zum Beispiel Leuten auch clevere Stromverträge andrehen und sagen, ja, schaut doch mal und wir streichen noch eine kleine Kommission ein.
Wie verdienen deutsche Banken ihr Geld? Wir haben uns das Ganze mal angeguckt, zusammen mit dem Wirtschaftsjournalisten Viktor Goitka. Wir haben einfach mal die Realität abgeglichen mit der Serie Bad Banks. Die zweite Staffel läuft ab dieser Woche auf ZDF und Arte.
Deutschlandfunk Nova. Update.
In China sind bisher schon mehr als 100 Menschen an der Lungenkrankheit gestorben, die durch das neue Coronavirus ausgelöst worden ist. Weltweit ist die Zahl der bekannten Erkrankungen auf über 4.500 gestiegen. Und auch in Deutschland gibt es jetzt den ersten Infektionsfall, ein 33 Jahre alter Mann aus Oberbayern. Der arbeitet dort beim Autozulieferer Webasto. Sabrina Loy aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten ist bei uns. Was weiß man mittlerweile darüber, wie der Mann sich angesteckt hat?
Also wir wissen, dass er genau vor einer Woche an einem Meeting seines Unternehmens teilgenommen hat. Und da war auch eine Frau dabei, die für Webasto in China arbeitet. Und bei der wurde später das neue Coronavirus festgestellt. Die Frau kam aus Shanghai, hatte aber wohl kurz vor der Reise nach Deutschland Besuch von ihren Eltern aus der Region um Wuhan. Sie selbst hatte während ihres Aufenthalts in Deutschland keinerlei Symptome, aber auf dem Rückweg, also zwei Tage später, hat sie sich dann krank und grippig gefühlt und die anschließende Untersuchung in China hat dann gezeigt, dass sie dieses neue Coronavirus hat. Deshalb wurde dann sofort die Firma in Deutschland informiert und da eben alle Mitarbeitenden, die hier eng mit der Frau zusammengearbeitet haben.
Und da hat sich dann auch der Mann gemeldet.
Ja, genau. Der sagte, dass er sich am Wochenende schlapp und krank gefühlt hat. Gestern ging es dann aber schon wieder, deshalb ist er auch erstmal wieder zur Arbeit gegangen. Mittlerweile ist er aber im Krankenhaus in einem Isolierzimmer. Also es geht ihm zwar immer noch gut oder wieder gut, aber er wird dort überwacht. Damit soll auch verhindert werden, dass weitere Menschen sich anstecken. Im Moment stehen rund 40 Menschen unter Beobachtung, die mit ihm und auch mit dieser chinesischen Frau Kontakt hatten. Die dürfen ihr Zuhause nicht verlassen. Bei denen sind aber noch keine Symptome aufgetreten.
Welche Konsequenzen hat denn jetzt dieser erste Fall in Deutschland?
Also es ändern sich ein paar Sachen, zum Beispiel bei den Sicherheitsvorkehrungen an Flughäfen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat sich da heute zu geäußert. Unter anderem werden die Pilotinnen und Piloten verpflichtet, bei Flügen aus China vor dem Landen dem Tower Bescheid zu geben, wie der Gesundheitszustand der Passagiere an Bord ist.
Wir werden darüber hinaus Reisende aus China verpflichten, entsprechende Formulare, die auch vorbereitet sind, auszufüllen darüber, wie sie zu erreichen sind in den nächsten 30 Tagen.
Ja, und die Fluggesellschaften sollen diese Formulare dann entsprechend aufbewahren müssen, damit in weiteren Infektionsfällen die anderen Reisenden aus dem Flieger schnell erreicht werden können.
Aber so dieses Fiebermessen, was man ja öfter schon gesehen hat aus den Bildern, aus China, das ist bei uns an den Flughäfen nicht vorgesehen.
Nee, also da war Spahn ziemlich deutlich, das bringt nichts, um die Ausbreitung weiter einzudämmen. Und das hat der Fall aus Bayern ja letztlich auch gezeigt. Also die Chinesin hatte keinerlei Symptome, als sie diesen Mann angesteckt hat.
Welche anderen Maßnahmen, jetzt mal abgesehen von denen an den Flughäfen, werden noch getroffen?
Die Informationspflicht für die Krankenhäuser, die ändert sich noch. Die Kliniken sollen jetzt schon begründete Verdachtsfälle auf das neue Coronavirus an das Robert-Koch-Institut melden. Bisher war das nur bei den bestätigten Fällen der Fall. Aber trotz dieser Maßnahmen hat Spahn auch noch mal betont:
Die Gefahr für die Gesundheit der Menschen in Deutschland durch diese neue Atemwegserkrankung aus China bleibt nach unserer Einschätzung weiterhin gering.
Er hat deshalb auch nochmal zur Gelassenheit aufgerufen. Spahn meinte, die Situation würde sehr ernst genommen, aber man dürfe jetzt eben auch nicht hektisch werden. Für ihn sei es eben zu erwarten gewesen, dass das Coronavirus auch nach Deutschland kommt und die Situation jetzt aktuell in Bayern, die würde zeigen, dass man hier gut vorbereitet ist.
Soweit erstmal die Situation bei uns in Deutschland. Mhm. Aber was ist mit den Deutschen, die aktuell noch in Wuhan sind? Da stand ja zur Debatte, dass die aus China ausgeflogen werden sollen.
Ja, genau. Die Bundesregierung bereitet gerade einen Evakuierungsflug vor, um ausreisewillige Deutsche aus Wuhan auszufliegen. Also 90 Personen sind das. Die Bundeswehr hält dafür einen Truppentransporter bereit, aber ein genauer Zeitpunkt steht noch nicht fest. Eine andere Änderung gibt es aber. Und zwar hat mittlerweile das Auswärtige Amt vor Reisen in die chinesische Provinz Hubei gewarnt. Bisher wurde da nur von abgeraten. Und für den Rest der Volksrepublik heißt es, dass nach Möglichkeit nicht notwendige Reisen nach China verschoben werden sollten.
Das neue Coronavirus breitet sich aus. In China sind mittlerweile mehr als 100 Menschen daran gestorben. Ein Mundschutz soll helfen, um sich vor so einem Virus zum Beispiel zu schützen. Wir wollen an dieser Stelle gerne wissen, ob das wirklich was bringt. Ortwin Adams, der ist Virologe an der Uniklinik Düsseldorf. Herr Adams, hilft dieser Mundschutz tatsächlich, um sich nicht anzustecken mit dem Coronavirus?
Mit Einschränkungen ja. Wir wissen ja, dass die meisten dieser Infektionen über Tröpfchen übertragen werden. Tröpfchen sind also kleine Partikel, die man ausstößt, wenn man spricht oder hustet, niest zum Beispiel. Und die können ungefähr an Entfernung von, man sagt, circa einem Meter zurücklegen. Und dann nimmt man die halt als Gegenüber auf und dann kann man sich infizieren. Und natürlich hat das einen gewissen Schutz, wenn man einen Mundschutz trägt, weil diese Tröpfchen dann ganz einfach da hängen bleiben.
Sie haben aber eben gesagt, mit gewissen Einschränkungen. Welche sind das denn?
Ja, zum Beispiel bei der Grippe, bei der Influenza, da beschreibt man grundsätzlich auch den Weg über sogenannte Aerosole, über die das Virus übertragen wird. Das muss man sich jetzt vorstellen, das sind noch kleinere Partikel und die schweben im Raum. Und die können tatsächlich dann auch noch an dem Mundschutz vorbei schweben und dann eingesogen werden. Das ist in meinem Einzelfall schwer zu sagen, ob das wirklich jetzt der entscheidende Übertragungsweg ist. Man geht davon aus, dass wahrscheinlich das allermeiste über Tröpfchen übertragen wird. Und von daher bieten die eben dann doch einen gewissen Schutz gegen solche Infektionen.
Ist denn Mundschutz gleich Mundschutz oder gibt es da Unterschiede? Auch so, was die Größe angeht, welche Partikel die eben durchlassen oder nicht?
Ja. Da gibt es erhebliche Unterschiede. Es gibt diesen typischen chirurgischen Mund-Nasenschutz, von dem man spricht. Den sieht man sehr häufig auch bei Chirurgen.
Ne?
In OPs, genau. Das sind diese Formen von Mundschutz, über die wir gerade gesprochen haben. Darüber hinaus gibt es dann Mundschütze, die noch deutlich fester anliegen. Da gibt es eine Klassifizierung für, die heißt FFP. Und die meint eben diese feinen Partikel, die man damit eben abhalten kann. Und da gibt es dann nochmal verschiedene Klassen. Da muss man sagen, also da kann man nach oben hin noch aufrüsten. Die haben allerdings ein Problem, diese sehr dichten Mundschütze, die man tragen kann, die sind so dicht, dass es beim Atmen hinderlich ist. Und die Erfahrung lehrt, wenn man damit längere Zeit sich bewegt und gearbeiten will, dann fühlt man sich wirklich erheblich eingeschränkt. Das heißt, die sind nicht üblich im normalen chirurgischen Fächern im Umgang mit im OP zum Beispiel. Und die sieht man eigentlich auch in der Öffentlichkeit so gut wie nie. Die sind vorbehalten für Arbeiten wirklich mit hochinfektiösem Material.
Und diese Maske, müsste man die denn eigentlich täglich wechseln oder wie lange kann man sowas tragen?
Ja, so ein typischer Mundschutz, der durchweicht natürlich durch die eigene Atemluft, weil die immer ein bisschen feucht ist. Und dann wird er auch wahrscheinlich, wenn man ihn dann etwas öfter benutzt, wird er einreißen. Also den sollte man schon wechseln. Außerdem kann er natürlich von außen dann auch durch Erreger dann irgendwann, wie wir das nennen, kontaminiert sein. Also da können Erreger auf der Außenfläche sitzen. Und den sollte man dann auch irgendwann mal wieder entsorgen, ja.
Aber an sich sagen Sie, ein Mundschutz schadet auf jeden Fall nicht. Trotzdem, das ist manchmal so mein Eindruck, wenn man so viele Menschen sieht mit so einem Mundschutz, das erweckt ja auch so eine gewisse Panik in einem, oder?
Das ist genau das Problem. So wie man das mitbekommt, ist es in asiatischen Ländern tatsächlich so weit verbreitet, dass es beinahe alltäglich wird. Wenn man das so hat in seiner Gesellschaft.
Sie meinen jetzt den Mundschutz zu tragen?
Den Mundschutz zu tragen, genau. Dann, wenn man es tatsächlich so in der Gesellschaft verwurzelt ist, dann ist es was Normales geworden. Bei uns hier ist es immer wieder verbunden mit dem Vorstellung, oh, da ist was Infektiöses im Gange und muss ich jetzt Angst haben. Das hat ganz andere Emotionen, die es bei uns hier erweckt. Und von daher sollte man damit auch vorsichtig umgehen. Wenn man ihn trägt, dann fällt man auf in unserer Gesellschaft, nicht? Und erweckt Emotionen und das sollte man sich sehr gut überlegen.
Was ist denn eigentlich Ihre Einschätzung, Herr Adams? Also jetzt gibt es diesen ersten Fall eines infizierten Mannes, der dieses Coronavirus hat in München. Aus Ihrer Sicht als Virologe würden Sie jetzt empfehlen, wenn man in München und Umgebung wohnt, sich auch so einen Mundschutz tatsächlich zu kaufen, zu besorgen?
Nein. Also das war ja mit zu rechnen, dass es einzelne Fälle in allen Ländern geben wird und auch so in Deutschland, dass das Virus ins Land hineinkommt. Man muss sagen, der Mann ist ja jetzt offensichtlich sehr schnell identifiziert worden. Man wird ja jetzt Umgebungsuntersuchungen auch machen. Man wird die Person, mit denen er wiederum in Kontakt war, jetzt genau beobachten. Das wäre jetzt viel zu verfrüht, um zu sagen, wir haben jetzt da die Gefahr eines Ausbruches in München. Man muss die nächsten Wochen abwarten, wie sich diese ganze Geschichte weiterentwickelt mit diesem neuen Virus, ob wir tatsächlich Ketteninfektionen außerhalb Chinas haben. Bisher muss man sagen, nein.
Was bringt der Mundschutz, um sich nicht mit Viren oder anderen Keimen anzustecken? Infos habt ihr dazu bekommen von Ortwin Adams, der ist Virologe.
Deutschlandfunk Nova.
Update.
Und ich sag Hashtag Dolly Parton Challenge. Habt ihr garantiert auch schon mitbekommen. Vielleicht habt ihr sogar selbst mitgemacht bei dieser Challenge, benannt eben nach der Country-Sängerin Dolly Parton. Also 4 Bilder, 4 soziale Netzwerke, seriös bei LinkedIn. LinkedIn, ich bin da selbst nicht, sag mal so, ne?
LinkedIn,
ja. Genau so. Familiär bei Facebook, süß bei Instagram und sexy bei Tinder, ja. Also das haben viele Menschen gepostet, entweder prominent oder weniger prominent, so kleine Fotokollagen, sah eigentlich ganz lustig aus.
Oder wie ich es nenne, die Ice Bucket Challenge des Jahres 2020 mit dem Unterschied, dass es bei der Ice Bucket Challenge um einen guten Zweck ging, nämlich um auf die Nervenkrankheit ALS aufmerksam zu machen.
Ja, ihr hört schon, unser Reporter Vassili Gollert ist nicht so ein richtiger Fan von der Dolly Parton Challenge, oder?
Es geht mir halt wie mit jedem viralen Internetphänomen ungefähr. Am Anfang musste ich schmunzeln, zum Beispiel bei Arnold Schwarzenegger, bei LinkedIn im schnittigen Anzug als Governor, bei Facebook füttert er mit Frau und Kind ein süßes Bambi. Bei Instagram sieht man Arnie mit 2 Eseln und einem kleinen Hund. Ich weiß auch nicht, wer dieses Foto aufgenommen hat. Und bei Tinder sieht man den Terminator ganz sexy mit seinem vollgepumpten Körper oder aufgepumpten Körper, besser gesagt, in einer schlichten weißen Unterhose.
Du hast mir dieses Bild vorhin gezeigt, also seine Collage, die Arnie-Collage, fand ich ehrlich gesagt ganz lustig. Vor allen Dingen das Tinder-Bild hat mir sehr gut gefallen.
Ja, Sonja, jetzt muss ich aber was verkünden.
Okay, Vassili, aber nur weil du es bist.
Die Dolly Parton Challenge ist seit heute offiziell beendet.
Ach, ich wusste gar nicht, dass man sowas offiziell beenden kann.
Also ich erkläre sie hiermit für beendet, weil ich heute Morgen ein Foto gesehen habe, das mich sehr verstört hat. Und zwar müssen wir jetzt alle stark sein. Friedrich Merz, einige kennen ihn noch von ganz, ganz früher als Fraktionschef der CDU. Heute ist er ein fleißiger CDU-Pensionär, der sich immer wieder in die Schlagzeilen spielt, unter anderem dadurch, dass er bei dieser Challenge mitmacht. Auch er hat 4 Fotos gepostet, alleine in einem Hemd bei LinkedIn, dann bei Facebook mit Schäuble, Merkel, Ralf Brinkhaus und Volker Kauder, sehr, sehr familiär, politisch, familiär, ja. Genau. Bei Instagram mit Philipp Amthor, ne? Junges Netzwerk, und bei Tinder ist er alleine mit so einem Plastikbierglas und in Klammern steht noch so Not On, damit er sich, glaube ich, mit der Werteunion nicht verscherzt. Die sind ja sehr traditionell, also die halten wahrscheinlich nicht so viel von Tinder. Auf jeden Fall, spätestens seit diesem Bild sollte man selber so ein Bild von sich nicht mehr posten.
Da habe ich nichts hinzuzufügen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.